Die deutsche Frauennationalmannschaft war in den 90er und 2000er Jahren die erfolgreichste der Welt. Zig Europameistertitel, zweimal Weltmeisterin, Medaillen bei Olympischen Spielen. Und es gibt eine Frau, die bis heute an jedem Titel beteiligt war. Und die für viele Mädchen und junge Frauen zum echten Idol wurde. Heute bei den 100 Fußballlegenden, Silvia Knight.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Moritz Knoll erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das deutsche Sommermärchen ist ausgeträumt. Den WM-Pokal streckt jemand anderes in die Höhe. Im Frankfurter Waldstadion jubelt Japan. Mal kurz Stopp. Sommermärchen in Deutschland? Wurde da nicht Italien Weltmeister? Ja schon, aber ich spreche vom Sommermärchen 2011, der Frauen-WM in Deutschland. Und dass die damals so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, liegt an einer Frau. Silvia Knight. Als deutsche Bundestrainerin war sie hauptverantwortlich für die Erfolge der vorangegangenen Jahre. Für den Hype, der sich rund um Frauenfußball entwickelte. Es gibt wohl keine Person, die so sehr mit dem deutschen Frauenfußball verwoben war, wie Silvia Knight. Und dieses Standing kommt nicht von ungefähr. Knight hat es mit Hingabe, Leidenschaft und Empathie geschafft, sich in einer männerdominierten Fußballwelt einen Namen zu machen. Sich Respekt zu verschaffen. Respekt, den sie sich ihr komplettes Leben über hart erarbeitet hat. In ihrer Kindheit ist der Frauenfußball verpönt. Als Silvia Knight 1964 in Walldürn in Baden-Württemberg geboren wird, ist es Frauen sogar noch verboten, in Mannschaften zu spielen. Macho-Sprüche aus den Medien sind vorprogrammiert. Wenn überhaupt über Frauenfußball berichtet wird, dann so wie im aktuellen Sportstudio im Jahr 1970. Und ich warne euch schon mal vor, ihr werdet euren Ohren nicht glauben, was ihr da hört.
Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in den Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und Decken, Decken, nicht Tischdecken, richtig. Manndecken, so ist recht.
Auch noch während Knights aktiver Karriere hat sich das nicht wirklich verändert. Und auch wenn die Zuschauerzahlen bei Länderspielen gut sind, geht es den meisten männlichen Zuschauern nicht wirklich um den sportlichen Aspekt, wie sich Knight in einer Sportschau-Doku erinnert.
Aber das ging immer so ums Gleiche. Also, es ging immer so um Trikottausch und ich bleibe bis zum Ende und ich hoffe, sie tauschen das Trikot. Also, und so verschiedene Dinge, sexistische Dinge, aber ja, so war das.
Ihr selbst ist das Image ihres geliebten Sports bekannt, wenngleich sie selbst dafür kein Verständnis aufbringen kann. In einer Sportshow-Doku spricht sie Klartext.
Wir wollten Fußball spielen, weil uns das so einen mega Spaß gemacht hat. Und sonst wollten wir gar nichts. Wir konnten ja auch trotzdem weiter unsere Trikots waschen und auch die der Männer. Und wir konnten trotzdem kochen, aber wir wollten auch trotzdem Fußball spielen, weil es schön war.
Aber all den Vorurteilen und dem Sexismus zum Trotz ist für Knight schon früh klar, dass der Fußball das ist, was sie liebt. Sie kickt schon früh mit ihrem Bruder auf dem Bolzplatz, hat damals nur den Ball im Kopf. Sie ist sogar so ehrgeizig, dass sie sich einen gebrochenen Zeh selbst schient, um an einem Turnier teilzunehmen. Und genau dieser Ehrgeiz zeichnet Knight nicht nur in jungen Jahren, sondern ihre komplette Karriere hindurch aus. Und das, gepaart mit ihrem Talent, bringt schon früh zum Vorschein, was in ihr steckt.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man wählte ja damals immer so, es war immer ganz schlimm oder auch nicht gut für das Selbstbewusstsein, wenn man als Letzte gewählt wurde. Das war aber nicht der Fall. Ich wurde relativ am Anfang gewählt.
Mit 11 Jahren tritt sie ihrem ersten Verein, dem SV Schlierstadt, bei. Sie spielt sofort bei den Frauen mit. Zum einen natürlich, weil sie so gut ist, zum anderen aber, weil es damals einfach nicht genug Frauenmannschaften gibt, um jede Altersklasse abzudecken. Ihre Gegenspielerinnen sind weit über 30, also mehr als 20 Jahre älter als sie. Trotzdem geht es steil bergauf. 1980 folgt der Wechsel zum badischen Serienmeister SC Klinge-Seckach. 2 Jahre später debütiert sie in der Nationalmannschaft und trifft gegen die Schweiz direkt doppelt. Sie lässt das Spiel in einem ZDF-Bericht noch einmal Revue passieren.
Es war schon ein ganz besonderer Moment, dann mit dem ersten Kontakt oder mit dem zweiten Kontakt direkt ein Tor zu erzielen.
Das Spiel gegen die Schweiz ist nicht nur für Knight das erste Länderspiel, sondern sogar das erste offizielle Spiel einer deutschen Frauennationalmannschaft. Bis 1996 bestreitet die Mittelfeldspielerin im DFB-Trikot insgesamt 111 Länderspiele. Als Kapitänin geht sie voran, hat großen Anteil daran, dass Frauenfußball zum Trend wird. Sie entwickelt sich durch ihre Leistung und ihr Auftreten zu einem Idol. Was für die Jungs Lothar Matthäus ist, ist für die Mädchen Silvia Knight. Sie wird zum Vorbild für eine junge Generation kommender Fußballerinnen. Wie zum Beispiel für ihre spätere Mitspielerin Doris Fitschen. Die erinnert sich in einer ZDF-Doku, was für eine Rolle Silvia Knight damals nicht nur für sie, sondern für viele junge Mädchen hatte.
Silvia Knight, das war die erste Spielerin, von der ich mir ein Autogramm geholt habe. Das waren dann so Vorbilder und wo man dann wirklich auch, oder ich, dann wirklich den Wunsch hatte, da möchte ich auch mal hin.
Von Starallüren und einem Leben in Luxus ist Knight aber weit entfernt, weil es ganz einfach nicht möglich ist. Sich ein Leben durch den Fußball finanzieren zu können, ist damals als Frau ausgeschlossen.
Ich habe damals ganz wenig verdient im Vergleich, also ich musste mich nur über meine Arbeit finanzieren.
Erst macht sie eine Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin, dann arbeitet sie neben dem Fußball im Blumengroßhandel ihres Vereinstrainers Gerd Neuser. Von den Männern bekommt sie deshalb die spöttischen Spitznamen Metzgerin oder Blumentante verpasst. Wir hören nochmal in die Sportschau-Doku.
Du arbeitest 8 Stunden und wenn man dann in der Woche 3, 4, 5 Mal trainiert, dann ist das eine Hausnummer.
Davon lässt sie sich aber nicht unterkriegen. Sie steckt ihre komplette Leidenschaft in den Sport, arbeitet mit Hingabe und Akribie. Sie erinnert sich in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender aus dem Rheinland an ihr ganz persönliches Erfolgsrezept.
Grundsätzlich ist das Allerwichtigste, dass man Spaß daran hat, was man tut und dass man gerne zum Training geht und dass man gerne mit seiner Mannschaft was unternimmt und am Wochenende zu den Spielen fährt, und das ist das A und O.
Knight steckt aber nicht nur unfassbar viel Leidenschaft in ihren Sport, sondern vor allem auch unglaublich viel Zeit. Der Lohn kommt in Form von Titeln. Sie wird 3-mal Europameisterin und 1-mal Vize-Weltmeisterin. Auf Vereinsebene holt sie 7 Meisterschaften und 6-mal den Pokal. Nach einem Traumtor von der Strafraumkante im Pokalfinale 1988 wird ihr Treffer zum Tor des Monats gewählt. Auf eine Nachfrage von Reporter Bela Reti reagiert sie ganz cool und lässig. Typisch Neid eben.
Oder man trifft sie nicht. Und den habe ich getroffen.
Haben Sie schon mal so ein schönes Tor geschossen?
Ich glaube ja, bloß ging der in die andere Ecke.
1996 beendet sie ihre aktive Karriere und ist bis heute eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen. Was sie damals noch nicht weiß, die größten Erfolge ihrer Karriere stehen ihr aber noch bevor. Der Plan sieht erstmal vor, nichts mehr mit dem Fußball am Hut zu haben. Nach ihrer Karriere arbeitet sie erstmal bei der AOK und träumt davon, eine kleine Boutique zu eröffnen. Doch der DFB durchkreuzt ihre Pläne. Als der Frauenbundestrainer Gero Bisanz 1996 zurücktritt, ruft der Männerbundestrainer Berti Vogts höchstpersönlich bei Silvia Knight auf der Arbeit an und holt sie als Co-Trainerin an die Seite von Tina Teune-Meyer. 2003 schafft sie dann endlich das, was ihr als Spielerin verwehrt wurde. Endlich Weltmeisterin.
Wieder Künzer, ja! Deutschland ist Weltmeister!
Als Teune-Meyer im Jahr 2005 zurücktritt, folgt die Beförderung Knights. Ab sofort ist sie nicht mehr Co-Trainerin, sondern Cheftrainerin. Der Erfolg kommt quasi sofort. WM-Titel 2007, Europameisterin 2009 und 2013, Olympiasiegerin 2015. Sie selbst sagt in einem Interview mit der Deutschen Welle, dass vor allem ihre Vorgängerin eine große Hilfe für sie war.
Also ich habe ja eine Anlaufzeit auch gehabt. Ich habe 1996 aufgehört, aktiv zu spielen, habe dann eine Lehrmeisterin gehabt mit Tina Teune-Meyer. Ich hatte ja dann auch bei den Kleinen angefangen, bei der U16 und U18 gab es ja dann U19, U21. Von daher konnte ich natürlich auch sehr viel lernen, hatte auch Zeit dazu und war natürlich dann nicht direkt Cheftrainerin.
Auf dem Trainingsplatz tritt Knight streng und fordernd auf. Das hängt mal wieder mit ihrem Ehrgeiz zusammen. Sie will ihren Spielerinnen ein Gefühl geben, das sie selbst in ihrer aktiven Karriere selten erlebt hat. Ernst genommen zu werden. Sie will ihre Fähigkeiten verbessern. Und dabei gehört es natürlich auch dazu, den Finger in die Wunde zu legen. Ausfallend wird sie dabei nie. Ihr oberstes Credo: gegenseitiger Respekt. Das ist auch in einem Ausschnitt des Films Die besten Frauen der Welt, einer Doku zur Frauen-WM 2007, zu hören.
In erster Linie müssen wir kompakt als Team stehen. Und die Japanerinnen sind in der Lage, jede Mannschaft auszuspielen. mit ihrem souveränen Kurzpassspiel. Und das muss euch klar sein. Und euch muss auch klar sein, dass es nur geht, wenn ich zusammenarbeite. Zu meiner Mitspielerin muss ich auch mal sagen können, Anike, Mensch, jetzt geh doch mal hin zum Ball. Simon, jetzt geh doch mal hin und geh mal näher zum Ball. Das ist doch eine ganz klare Ansprache im Fußball. Das ist ein Wachrütteln und das erwarte ich auch von uns. Leute, ihr seid ein Team. Und ihr braucht Ansprachen untereinander. Und ich möchte nicht erleben, dass da keiner was sagt. Da muss ich auch mal erkennen, dass man sich mal aufregt, weil man diesen Ball nicht bekommt. Das muss ich mal sehen. Da rege ich mich auf. Mein Gott, spiel mich doch an, ich war doch ganz frei. Das sage ich nicht. Simon, spiel mich doch bitte an, ich war doch ganz frei. Wir spielen hier Fußball und nicht Hallenhalmer. Und das ist für mich wichtig heute, dass man das einfach zeigt auf dem Feld. Und wir wissen ganz genau, was sie können. Und wir wissen ganz genau, was sie nicht können.
Der Erfolg gibt ihr recht. Bei der WM 2007 in China schreibt Deutschland Geschichte. Die Nationalmannschaft verteidigt nicht nur ihren Titel, sondern kassiert im kompletten Turnier kein einziges Gegentor.
Deutschland ist Weltmeister. Ein unglaubliches Bild von hier oben hinunter auf den Römerberg. Ich sage nur schwarz-rot-geil. Unglaublich.
Neid hat es geschafft. Auf vorher nie dagewesene Weise ist der Frauenfußball in Deutschland im Boom. Beim Empfang der Weltmeisterinnen in Frankfurt versammeln sich 20.000 Fans auf dem Römer und feiern ihre Heldinnen. Für Neid ist es Genugtuung. Für alles, was sie in ihrer Karriere für den Frauenfußball investiert hat. Im Interview mit dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erzählt sie davon.
Wir haben hart gearbeitet dafür, dass man uns sieht. Wir haben geguckt, dass wir dann, wenn wir präsent sein durften, also bei Turnieren, dass wir es dann auch waren. Wir haben alles da reingelegt. Man hat unsere Leidenschaft gespürt, mit welcher Leidenschaft wir diesen Sport betreiben. Und so ja, ging das dann natürlich nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der letzten 30 Jahre haben wir sehr viel entwickelt im Frauenfußball.
Die Spitznamen Metzgerin oder Blumentante sind zu dieser Zeit schon lange passé. Die Presse tauft sie fast ehrfürchtig Königin Silvia. Sie ist eine Frau, die popkulturelles Interesse weckt, bekommt ihre eigene Barbie-Puppe. All das geht ihr aber zu weit. Immer wieder spricht sie davon, dass nicht sie selbst der Faktor für den Erfolg sei, sondern das gesamte Team. Wie zum Beispiel in einem Interview mit der Deutschen Welle.
Ich bin kein Superstar. Ich bin jemand, der das alles organisiert und plant. Ich habe total intelligente Spielerinnen, die das versuchen umzusetzen, was wir ihnen vorgeben. Ich habe eine klasse Crew um mich herum, weil ohne die würde es auch nicht gehen. Also eine klasse medizinische Abteilung mit Teammanagerin, mit Pressesprecher, mit Zeugwart. Natürlich auch mein ganzes Trainerteam um mich herum, die mir einfach sehr gut zuarbeiten. Und ohne die wäre ich gar nichts. Also es wird ohne sie nicht gehen. Von daher fühle ich mich nicht als Star, sondern als ein Teil der Gruppe.
Und auch das ist ein Baustein, der den Charakter von Silvia Neid ausmacht. Diese Bescheidenheit, sich nicht aufzudrängen und in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einer unfassbaren Ruhe und Gelassenheit moderiert sie die Nationalmannschaft von Erfolg zu Erfolg. Aber wie es im Leben nun einmal so häufig ist, kommt nach jedem Hoch irgendwann ein Tief. Die Frauen-WM 2011 findet in Deutschland statt und Silvia Neid und ihr Team wollen sich mit dem dritten WM-Titel in Folge unsterblich machen. Doch die vermeintliche Krönung wird zur Enttäuschung. Bereits im Viertelfinale ist gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Japan Endstation. Neid gerät zum ersten Mal in ihrer Karriere stark in die Kritik. Eine Situation, die sie so noch nicht kennt. Im ZDF stellt sie sich dieser Kritik.
Wenn das sachliche Kritik ist, dann kann ich damit sehr gut leben, aber wenn sie persönlich wird, dann ist sie nicht mehr sachlich und dann kann ich nicht mehr gut damit leben.
Nach dem zweiten Gruppenspiel hatte sie ihre Kapitänin Birgit Prinz zur Ersatzspielerin degradiert. Nach dem Turnier platzt der Kragen. Und sie bleibt eben nicht sachlich. Sie wirft Neid fehlende Kommunikation vor und behauptet, sie habe das Vertrauen der Mannschaft verloren. Die Taktik wird in Frage gestellt. Rücktrittsforderungen werden laut. Kritik, die Neid in dieser Form vorher noch nicht abbekommen hat. Schnell ist ihr aber klar, dass sie trotzdem weitermachen will. Die Gründe dafür erklärt sie im ZDF wenige Tage nach dem Ausscheiden.
Ich habe so viel Zuspruch bekommen von meinen Spielerinnen und auch von vielen anderen Menschen. Und ich hatte ein super Gespräch gerade eben wieder mit unserem Präsidenten und mit Wolfgang Niersbach, dass ich wieder voller Taten dran bin und gerade auch das Spiel im Fernsehen verfolgt habe, USA gegen Frankreich, dass ich schon irgendwie gar nicht mehr abwarten kann, bald wieder unten auf dem Platz zu stehen.
Sie lernt durch diese Heim-WM mit starkem Gegenwind umzugehen, sagt selbst von sich, dass sie durch dieses Turnier erfahrener geworden ist und sie danach in schwierigen Phasen ruhiger bleiben konnte. Damit legt sie gewissermaßen den Grundstein für den letzten großen Titel ihrer Laufbahn. Einer fehlt ihr ja nämlich noch, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Und 2016 nimmt sie einen letzten Anlauf. Schon im Vorfeld hatte sie angekündigt, dass die Spiele in Rio ihre letzten werden. Und Sylvia Knight verabschiedet sich mit Stil von der großen Fußballbühne. Im altehrwürdigen Maracanã-Stadion bezwingt Deutschland Schweden mit 2:1 und beschert Knight olympisches Gold. Im Interview mit Spox gibt sie nach dem Finale einen Einblick in ihre Gefühlswelt.
Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass jedes Turnier, das man gewinnt, ist ein wahnsinniges Gefühl. Und immer das nächste Turnier ist das Wichtigste. Für mich war jetzt dieses letzte Turnier natürlich das Allerwichtigste. Und Olympiagold hat man noch nie gewonnen. Von daher ist das schon was mega Besonderes. Und ja, man sagt ja immer, Olympiasieger bleibt man für immer. Und mal schauen, ob das so ist.
Es ist der Abschluss einer herausragenden Karriere. Der deutsche Frauenfußball wird in alle Ewigkeit eng mit dem Namen Sylvia Knight verbunden bleiben. Als Spielerin war sie eine Pionierin. Sie hat die Saat gesät, die sie als Trainerin geerntet hat. Hat junge Mädchen dazu gebracht, Fußball zu spielen. Diese Mädchen später als Trainerin trainiert und mit ihnen Erfolge gefeiert. Ohne sie wäre der deutsche Frauenfußball nicht das, was er heute ist. 2020 wurde sie deshalb als erste Frau mit dem Walter-Bensemann-Preis ausgezeichnet. Sie ist verdientermaßen eine echte Fußballlegende.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.